NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen. Im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe steht der weltweite Rückgang der Artenvielfalt. Wie Rothirsch und Landhummel ungewollt Rettungsdienste leisten und worauf eine Biodiversitätsforscherin hofft. Außerdem, wie das Wetterphänomen El Niño unseren Planeten verändert. Zika-Virus entschlüsselt, doch bis zum heilenden Medikament dauert es noch 10 lange Jahre. Bessere Therapien in der Medizin durch neue Computertomographie. Und im Durchblicker geht es schließlich um die Frage, wie gefährlich Pflanzenschutzmittel für Bienen sind. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. El Niño, das heißt im Spanischen der Junge oder das Christuskind. Es ist ein Phänomen, das im Pazifik von peruanischen Fischern zur Weihnachtszeit entdeckt wurde, als sie keine Fische mehr fangen konnten. Ob sie die Gründe im 17. und 18. Jahrhundert dafür schon gekannt haben, darf bezweifelt werden, denn diese Klimaanomalie ist so komplex, dass sie bis heute nicht vollständig entschlüsselt wurde. Thorsten Philips traf einen Kieler Forscher, durch dessen letzte Expedition an die Westküste Südamerikas das Geheimnis von El Niño ein bisschen gelüftet werden kann.
Was El Niño für die Westküste Südamerikas bedeutet, wissen Forscher wie Lothar Strammer vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Das Wasser erwärmt sich vor Peru, wird sauerstoffreicher und nährstoffärmer. Das ergaben die Messungen auf der Expedition im vergangenen Oktober.
Dies hat als Konsequenz auch, dass an der Oberfläche die Nährstoffe fehlen und damit die biologische Produktion stark zurückgeht, was dann zur Folge hat, dass Tiere verenden und die Fischerei auch stark einbricht, was eins der bekannten Phänomene von El Niño ist, dass die Fischerei im Bereich vor Peru dann sehr stark zurückgeht.
Immer noch tappen die Experten im Dunkeln bei der Frage, wann dieses extreme Klimaereignis auftaucht. Es passiert zwar immer im Spätherbst und Winter, nur in welchen Jahresabständen? Folgt El Niño irgendwelchen Zyklen? Das ist unklar. Es gibt numerische Modelle, entstanden unter anderem aus den von Strammers Team ermittelten Daten, die El Niño besser vorhersagen können.
El Niño kommt etwa alle 4 bis 7 Jahre vor und gute Messungen gibt es seit etwa 1950. Die El Niños sind aber unterschiedlich stark und der El Niño jetzt im Jahr 2015 bis 2016 war einer der 4 stärksten, eigentlich nur vergleichbar mit einem aus dem Jahr 1997, 98. Und je nachdem, wie stark diese El Niños sind, sind auch die Auswirkungen bezüglich Dürre und Überflutung unterschiedlich stark.
Während vor Indonesien, also eher westlich im Pazifik, die Wassertemperatur 28 Grad beträgt, kühlt sich das Wasser vor der Küste Perus im Winter auf 24 Grad ab. Jedenfalls normalerweise. Grund dafür sind die Passatwinde. Sie treiben kühles Wasser von Osten nach Westen, wobei dieses Oberflächenwasser sich erwärmt und dafür sorgt, dass dem wärmer gewordenen Wasser vor Indonesien kälteres Wasser nach unten weicht und dann Richtung Ostpazifik zirkuliert. Dort vor der peruanischen Küste steigt das kühlere, sauerstoffärmere und nährstoffreichere Wasser von unten nach oben. Experten sprechen vom Humboldt-Strom. Diesen Prozess stoppt El Niño. Der kleine Junge schwächt die Passatwinde ab, sodass der Humboldt-Strom zum Erliegen kommt. Mit fatalen Folgen für die Küsten, die zwischen Ostafrika und West-Südamerika entlang des Äquators liegen.
Wasser wird normalerweise mit den Passatwinden auf die Westseite des tropischen Pazifiks gedrückt und somit liegt dort das wärmere Wasser und in episodischen Prozessen kommt es dazu, dass der Wind nachlässt und das Wasser auf die Ostseite zurückschwappt, was eine völlige Umverteilung der Temperaturen der Oberfläche bedingt und zur Folge hat, dass das Klimasystem und die Erzeugung von Regenwolken sich stark verlagern.
Trockenheit im Amazonasgebiet, Buschfeuer in Australien, kein Regen im südlichen Afrika. El Niño sorgt für extreme Verhältnisse. Im vergangenen Oktober soll der Effekt so stark wie selten zuvor gewesen sein. Dr. Strammer entdeckte während einer Expedition mit dem Forschungsschiff Sonne beim Messen der Temperatur, der Nährstoffe und des Sauerstoffs im Wasser sowie des äquatorialen Unterstroms ein extremes El Niño-Ereignis zum ersten Mal.
Bisher gab es dort keine direkten Messungen zur Zeit von El Niño. Es gab aus lokalen Modellen die Vorstellung und Vermutung, dass zum Zeitpunkt von starken El Niños der äquatoriale Unterstrom weitgehend ausfällt.
Das konnte Strammer nun erstmals genau nachweisen. El Niño schwächt nicht nur den Humboldt-Strom, sondern auch den äquatorialen Unterstrom.
Dieser Strom war zur normalen Zeit in dem Bereich, wo wir gemessen haben, 10 Millionen Kubikkilometer pro Sekunde. Und bei unseren Messungen war der auf 0,02 Millionen Kubikkilometern runtergegangen, also fast vernachlässigbar. Das heißt, diese Strömung ist weitgehend ausgefallen.
Nun erwarten die Wissenschaftler im Pazifik aber erstmal kein El Niño-Ereignis, sondern ein La Niña.
Das ist im Prinzip das System genau umkippt, dass dann mehr kälteres Wasser im Bereich des Ostpazifik ist und wärmeres Wasser im Westpazifik.
Die amerikanische Wetter- und Ozeanbehörde NOAA hat gerade bekannt gegeben, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% dieses La Niña jetzt im Winter kommen wird. Die Klimaforscher bleiben dem kleinen Jungen im Pazifik auf den Fersen, damit auch die Auswirkungen auf der Nordhalbkugel von El Niño irgendwann besser vorhergesagt werden können.
El Niño und seine globalen Folgen, Thorsten Phillips informierte. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung: Biodiversität und der globale Rückgang der Artenvielfalt. Immer mehr Menschen leben auf der Erde und brauchen ausreichend Nahrung. Da ist der Zielkonflikt zwischen Agrarindustrie und Schutz von Ökosystemen vorprogrammiert. Überdüngung, Monokulturen, Flächenverbrauch oder der Einsatz von Pestiziden. 196 Staaten haben sich verpflichtet, 17% der Land- und 10% der Wasserfläche unter Schutz zu stellen. Auch Deutschland gehört dazu und hat die Convention on Biological Diversity unterschrieben. Bei uns liegt zwar die Koordination in der Biodiversitätsforschung im Argen, doch es gibt ehrgeizige Programme wie die einer genetischen Nationaldatenbibliothek mit der Registrierung aller Tiere, Pflanzen und Pilze. Zunächst zwei Beispiele, wie der Rothirsch und die Hummel ungewollt zum Erhalt der Artenvielfalt im Wald bzw. in der Stadt beitragen. Zum Mythos deutscher Wald gehört der Rothirsch. Manche kennen die oft kitschigen Ölgemälde der Großeltern oder in der Gaststube in der Provinz. Viele europäische Fürstenhäuser und einige deutsche Orte tragen ihn im Wappen. Der Rothirsch wird nicht nur von Waldbesitzern, sondern auch vielen Naturschützern als Schädling angesehen. Und seit Horst Sterns Film »Bemerkungen über den Rothirsch« gilt er als Synonym, wie Tiere ihren Lebensraum kaputtfressen. Grund genug für die Deutsche Wildtierstiftung, alljährlich ein wissenschaftliches Symposium zu veranstalten, diesmal mit dem provozierenden Titel »Der Rothirsch als Naturschützer«. Detlef Repen war dabei.
Mehr als 100 Kilogramm schwer und mit einem imposanten Brustfell und Geweih ausgestattet. Wer einmal einen Rothirsch in freier Wildbahn gesehen hat, verwechselt ihn nie wieder mit einem Reh. Nur noch 200.000 Hirsche beiderlei Geschlechts und in allen Altersstufen leben in Deutschland. Hört sich viel an, aber die Hirsche sind ungleich verteilt. Nur im Eiflerraum, am Alpenrand, der Lüneburger Heide, Harz und Teilen Ostdeutschlands ist der Rothirsch noch flächendeckend vorhanden. Bayern und Baden-Württemberg sind sogar per Gesetz weitgehend rotwildfreie Zonen. Waldbesitzern gilt er als Waldschädling. Bernd Schindler vom Nationalparkamt Nordschwarzwald versucht, immer auch die andere Seite zu verstehen.
Wenn man Rotwildbaum schält, dann zieht der Hirsch die Rinde runter und frisst die. Und bei der Fichte führt das sofort zu einer Verpilzung von dem Holz und auch zu einer Entwertung von dem Holz. Und alle Leute, die vom Wald leben, wollten einfach von dieser Schäle runterkommen und deshalb wurde der Rotwildbestand reduziert.
Wissenschaftler betonen immer wieder, dass es sich hier in erster Linie um einen wirtschaftlichen Schaden handelt. Der Wald an sich ist durch den Hirsch nicht in Gefahr. Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass die Bäume durch das Schälen und das Abknabbern zarter Triebe sogar stabiler werden, zum Beispiel mehr Wurzelwerk ausbilden und kräftigere Äste und Stämme haben. Das ist gut bei den nächsten Stürmen, deren Intensität im Zuge des Klimawandels ja zunehmen wird. Aber die Schäden für die Waldbesitzer sind da und unbestreitbar. Allerdings ist am Ausmaß der Mensch selbst schuld, weil die Jäger jahrzehntelang die scheuen Tiere fast nur auf den Lichtungen geschossen und sie damit quasi auf die Fichtenstämme im dichten Forst zugetrieben haben. Auf dem riesigen Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, wo Hirsche schon seit längerem nicht mehr beschossen werden, suchen die mächtigen Tiere zunehmend ihre natürlichen Futterflächen auf, berichtet Markus Meissner vom Institut für Wildbiologie in Göttingen.
Er macht dann vor allen Dingen deshalb wenig Schäden, weil er halt seinen Nahrungsbedarf auf Grünlandflächen decken kann oder auf offenen Flächen decken kann und halt nicht lange Zeit in den Wald stehen muss, wo es nichts anderes zu fressen gibt, im Zweifelsfall als Rinde.
Daraus leitet Ulrich Maushake vom Bundesforstbetrieb Grafenwöhr die Forderung ab, Äsungsflächen dürfen keine Tötungsflächen sein.
Eine Äsungsfläche ist dazu da, dass das Wild dort Gras isst und keine Bäume frisst und halte das für eine extrem wirksame forstwirtschaftliche Schutzmaßnahme, die aber wirklich voraussetzt, dass sie dort auf diesen Äsungsflächen, wie der Name schon sagt, in Ruhe gelassen werden.
Allerdings, Rothirsche sind sehr intelligente Tiere. Sie haben nicht nur ein Elefantengedächtnis, sondern können Erfahrung sogar an ihre Nachkommen und an Rudeltiere weitergeben, berichtet Bernd Schindler aus dem Nordschwarzwald. Dort haben die Förster 7 Tieren Halsbänder mit Satellitensendern angelegt und aus den alle 2 Stunden erfassten Aufenthaltspunkten eine Karte angefertigt. Da zeigt sich ganz klar, die Tiere bleiben im Dickicht, die Äsungsflächen, also das saftige Gras, nur 100 Meter entfernt, wird nicht aufgesucht.
Und was uns das gezeigt hat, das Tier traut sich nicht da drauf. Es hat Angst, da drauf zu gehen. Auf diesen Äsungsflächen, auf diesen Wildwiesen steht allerbeste Nahrung. Viel besser wie die im umliegenden Wald, in diesem dieser dunklen Fläche, wo es immer drinnen sitzt. Und trotzdem traut sich es nicht da drauf, weil es wahrscheinlich in seinem Leben, das war nicht der ganz junge Hirschkuh, wahrscheinlich im besten Alter, wahrscheinlich schon mehrmals hier ein Junges weggeschossen bekam und es kennt diese Stelle genau. Und meidet diese Stelle wie die Pest.
Und das ist im doppelten Sinne negativ. Die ständige Bejagung auf der offenen Wiese, der guten Futterfläche, hat den Rothirsch erst zu dem Waldschädling gemacht, als den die Waldbesitzer und Jäger ihn heute bekämpfen. Und er kann seine naturschützerischen Eigenschaften nicht mehr ausleben, denn der Rothirsch schützt tatsächlich die Natur und trägt in seinem Lebensraum erheblich zur Artenvielfalt bei. Das hat Anja Wichelhaus von der Universität Kassel in ihrer Doktorarbeit nochmal bestätigt. Sie hat Abertausende von Hirschkotproben im Gelände eingesammelt und die darin enthaltenen Samen auskeimen lassen.
Von 200 Arten, die in meinem Experiment aufgelaufen sind, sind allein 15 auf der deutschen Roten Liste verzeichnet. Zum Beispiel die Arnika, aber auch die Küchenschelle und auch eine Art, die bisher gar nicht für das Gebiet beschrieben ist. Also das gesamte Spektrum deckt lebensraumtypische Arten ab, wertgebende Arten. Also das macht schon Sinn, den Hirsch seine naturschützerischen Potenziale auch ausleben zu können.
Und noch eine Eigenschaft macht ihn zum idealen Verteiler von Pflanzenartenvielfalt. Der Hirsch benutzt keine Latrinen wie andere Wildtiere. Er lässt seinen Kot fallen, wo er gerade steht und geht. Und letzteres sorgt dafür, dass auch die Samen gleichmäßig über alle Waldflächen verteilt werden. Außerdem bricht er den Boden zum Suhlen wie ein Wildschwein auf, was gut für Insekten, Amphibien und manche Pflanzen ist. Und er hilft, Waldflächen baumfrei zu halten, was für die extrem bedrohten Auerhähne sehr wichtig ist. Fazit, der Rothirsch ist ein Naturschützer, wenn man ihn nur lässt. Zum Waldschädling wird er nur dann, wenn ihn die Jäger ständig von den halboffenen Äsungsflächen herunterschießen.
Soweit Detlef Reppen.
Firing cannonballs, and your conscience is lost in deep recall. When the towers of song have all been sung, and you're left in the darkness on your own. Then gather around, 'cause at the top, no, you can't just stop, stop, stop to catch your breath, when it's best to keep the path.
Es mag paradox klingen, aber in der Stadt leben mittlerweile mehr Hummeln als auf dem Land. Grund ist der Nahrungsmangel, so das alarmierende Ergebnis einer neuen Studie. Auch andere Insektenarten finden sich inzwischen häufiger in Metropolregionen als dort, wo die hochindustrialisierte Landwirtschaft keine Nischen mehr zulässt. Die Hummel passt sich erfolgreich an. Dafür nimmt sie eine kürzere Lebenszeit in Kauf, denn in der Stadt ist sie öfter von Darmparasiten befallen. Annegret Faber über die Hummel als Ersatzdienstleister in den Städten.
Eine ländliche Gegend in Sachsen-Anhalt. Ein Feld reiht sich ans andere, durchbrochen von Straßen. Hier und da ein Grünstreifen oder ein kleines Waldstück.
Das ist ja so das Typische inzwischen. Wir haben noch Getreide, Raps- und Maisfelder. Was anderes gibt es kaum noch.
Buchautor Ernst-Paul Dörfler steht auf einem Weizenacker. Eine Pflanze reiht sich an die andere, eine sieht aus wie die andere. Der Boden wirkt tot.
Sehr eintönig. Und wenn man sich hier den Acker mal anschaut und ein paar Schritte reingeht, dann sieht man, hier wächst nichts außer dieser einen Getreideart. Keine Wildkräuter, keine Blütenpflanzen, deshalb auch keine Insekten, keine Bienen.
Denn die brauchen Nahrung, Nektar und Pollen. Dieses Feld hat nichts davon zu bieten. Im Frühjahr, wenn 2-3 Wochen der Raps blüht, gibt es für kurze Zeit etwas zu futtern, stellt Dr. Oliver Schweiger fest vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Halle. Danach sei es aber vorbei.
Das heißt, in den modernen Landschaften ist kurzzeitig ein sehr großes Angebot da, aber den Rest des Jahres gibt es sehr wenig.
Schweiger hat das Konzept der Studie miterarbeitet. Er wollte wissen, wie sich die Bestäubungsrate durch Hummeln und anderen Insekten unterscheidet zwischen Stadt und Land. Um das zu erfahren, züchteten die Forscher im Gewächshaus Wildblumen, das Lockmittel für die Insekten. Im Frühjahr stellten sie diese raus ins Feld, und zwar jeweils 20 Blumen. Die Felder platzierten sie an unterschiedlichen Orten, direkt in der Stadt, am Stadtrand und draußen auf dem Land.
Die Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur durch Insekten bestäubt werden können. Da gibt es also keine Selbstbestäubung, keine Windbestäubung. Die sind sozusagen hundertprozentig auf Insektenbestäubung angewiesen.
An den Blumenfeldern notierten Beobachter jedes Insekt, das die Blüte besuchte. Nach der Blüte holten die Forscher die Pflanze wieder ins Gewächshaus und zählten die Samen. Dadurch sahen sie, wie oft die Blüte bestäubt wurde. Das Ergebnis der Studie war sehr deutlich und überraschte die Forscher. Professor Robert Paxton vom Institut für Biologie und Zoologie der Universität in Halle.
Was wir gefunden haben, ist, dass die Bestäubung viel besser war im Stadt als auf dem Land, was uns ein bisschen überrascht hat.
Innerhalb der Studie achteten die Forscher auf alle Insekten, nicht nur auf Hummeln, erläutert Paxton.
Zum Beispiel bei Schwebfliegen kommen sie sowohl in der Stadt als auch auf dem Land vor. Nicht unbedingt mehr im Stadt oder Land. Aber bei den Bienen, vor allem bei den Hummeln, haben wir viel mehr in städtischen Gebieten gefunden als auf dem Land.
Außerdem untersuchten sie, inwieweit Hummeln von Darmparasiten befallen sind.
Was wir gefunden haben auch, ist, dass die häufiger in Stadt als auf dem Land vorkommen. So, das ist vielleicht etwas irritierend. Wir haben mehr Bestäubung in der Stadt, wir haben mehr Hummel in der Stadt, aber wir haben auch mehr Krankheitserreger. So, it's like Sex and Drugs and Rock'n'Roll findet mehr in der Stadt statt als auf dem Land.
Die Hummeln stecken sich gegenseitig an, vermutet Paxton. Das verkürzt ihr Leben um einen ganzen Monat. Ihre Bestäubungsleistung hingegen wird dadurch nicht beeinflusst. Sie verkraften also die Parasiten besser als Landstriche mit Weizen, Roggen, Mais oder Raps, auf denen sie verhungern würden, schlussfolgert Matthias Schweiger vom UFZ in Halle.
Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Hummeln und ihre Parasiten schon sehr lange aneinander angepasst sind, was aber nicht auf die schnelle Entwicklung in den Agrarlandschaften zutrifft. Also da haben wir einfach zu schnell die Ressourcen für die Bestäuber weggenommen und die leiden darunter doch um einiges stärker.
Ernst-Paul Dörfler steht nun in einem Stadtpark in Dessau in Sachsen-Anhalt.
Also das Besondere an dem Park ist, dass hier eben nicht alles gemäht wird. Ja, die lassen eben auch viel stehen und ausblühen und die lassen natürlich auch ein bisschen Wildnis zu.
Nahrung für Hummeln gibt es hier zur Genüge, schlussfolgert er.
Wir sehen aber hier Blütenpflanzen, zum Beispiel eben das Hungerblümchen, die rote Taubnessel. Oder hier, was haben wir denn hier? Kleiner Storchschnabel schon. Und diese Artenvielfalt ist einfach nötig, damit hier Insekten Nahrung finden, Nektar und Pollen finden. Hier ein gelber Korbblütler.
Dicke Hummeln summen über den Blüten und lassen sich auf ihnen nieder. Sie leben einen Sommer, bevorzugt in Städten. Trotz der gelungenen Anpassung der Hummeln an die Stadt hat sich durch den dort hohen Parasitenbefall die Lebensdauer der willkommenen Helfer um einen Monat verkürzt. Die Studie zeigt zudem, dass der Ausfall der Wildbienen auf dem Land noch nicht kompensiert werden kann. Dort sind sie weiter rückläufig.
Hummeln als freiwillige Helfer bei der Bestäubung in Städten, Annegret Faber informierte.
Far beyond and deep below, not any group you'd care to know, but I remember them so well. They were perfect like seashells. So we're going back tonight, she declared. But don't stray too far from home, my little bear.
Die englische Abkürzung IPBES steht für Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Sie ist ein seit April 2012 bestehendes zwischenstaatliches Gremium zur wissenschaftlichen Politikberatung zu den Themen biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen. Also vergleichbar mit dem Weltklimarat IPCC. Sitz des internationalen IPBES-Sekretariats der Vereinten Nationen ist Bonn. Die entsprechende deutsche Koordinierungsstelle wurde Anfang 2014 vom Bundesumweltministerium und Bundesforschungsministerium eingerichtet. Dr. Christine Fürst ist Leitautorin im regionalen IPBES-Assessment zu Europa und Zentralasien, arbeitet in Garmisch-Partenkirchen am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, einer Außenstelle des Karlsruher Institut für Technologie und ist Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Landschaftsökologie. Ich habe sie zunächst nach dem ambitionierten IPBES-Arbeitsprogramm gefragt mit seinen vier regionalen und subregionalen Gutachten aus Europa und Zentralasien, Afrika, Amerika sowie Asien-Pazifik im Hinblick auf Biodiversität und Ökosystemleistungen.
Ich bin eigentlich eingebunden in zwei verschiedene Kapitel, schwerpunktmäßig in Handlungsempfehlungen für Governance. Governance ist ein bisschen sperriger Begriff, das betrifft staatliche, rechtsverbindliche Normen, aber auch Förderinstrumente, Marktinstrumente, private Übereinkünfte, Greenwashing oder eben auch soziale Übereinkommen, wie man Biodiversität erhalten kann und Ökosystemleistungen fördern kann. Ich versuche aber auch im Bereich Modellierung und integrierte Assessments noch einen Beitrag zu leisten und eben Empfehlungen zu erarbeiten, welche Instrumente am besten geeignet sind, um frühzeitig Verluste in der Biodiversität in Ökosystemleistungen aufzudecken und wie man am besten Stakeholder einbinden kann, sodass eben auch Wertesysteme und nicht nur naturwissenschaftliche Grundlagen integriert werden.
Bis zum Jahre 2019 sollen ja gleich zwei globale Gutachten zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung sowie zur Biodiversität und Ökosystemleistungen erarbeitet werden. Wie lassen sich angesichts des Rückgangs der Artenvielfalt die oft konträren Interessen einbinden, zum Beispiel die der Agrarindustrie und des Naturschutzes, wenn man an Berlin und Brandenburg denkt, wo die Metropolregion, also die Stadt und das Umland Berlin, inzwischen eine größere Artenvielfalt haben als das Land?
Ich denke, es ist fast unmöglich, alle Ziele angemessen einzubinden. Was wir versuchen in den regionalen Assessments, das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, das ist natürlich, dass wir indigene und lokale Wissenssysteme einbinden und versuchen, Konflikte aufzuzeigen. Es ist nicht möglich, alle Konflikte zu lösen, weil immer eine Partei auf die Zielsetzungen, die sie hat, zu einem gewissen Maß verzichten muss. Nehmen wir Landwirtschaft als ein Beispiel. Natürlich ist es ein Ziel, Produktivität Produktivität zu steigern, weil wir einen hohen Nahrungsbedarf haben, weil wir weltweit natürlich das Phänomen Hunger haben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das maximiere, dann riskiere ich eben, dass in der Zukunft Generationen keine Chance haben, sich adäquat zu ernähren oder adäquat zu leben. Das heißt, es wird immer, sagen wir mal, eine Konsensfindung empfohlen, wo man eben sagt, verzichte auf ein Maximum hier, um eben ein adäquates oder angemessenes Ziel in einem anderen Bereich zu erhalten. Sie hatten angesprochen, zwei globale Assessments. Was in IPBES momentan läuft, sind eben diese regionalen Erhebungen und eine andere Deliverable oder ein anderes Produkt, was noch erarbeitet werden soll, sind eben globale Erhebungen. Die helfen uns dann eben Trends aufzuzeigen, in welchen Regionen es kritisch werden könnte und abzuwägen, wie man zum Beispiel Globalisierungseffekte zwischen verschiedenen Weltregionen dann auch lösen könnte. Das ist ergänzend zu den regionalen Assessments und hilft uns eben auch herauszuarbeiten, wo besondere Hotspots im Verlust an Biodiversität und Ökosystemleistungen zu erwarten sind.
Afrika haben Sie schon angesprochen, eine Region, die Sie auch aus der eigenen Forschungsarbeit sehr gut kennen. Neben der Bevölkerungsentwicklung wirkt sich dort bereits der Klimawandel mit den Dürreperioden dramatisch auf die Artenvielfalt aus. Was kann dort konkret jetzt getan werden?
Ich denke, Sie sprechen Westafrika an. Dort habe ich in den letzten Jahren in einem Forschungsverbund Waskal gearbeitet. Dort ist natürlich Klimawandel und Dürre und vor allem ein geändertes Niederschlagsgeschehen ein großes Problem. Das könnte aber durch technische Maßnahmen aufgefangen werden. Das größere Problem dort ist natürlich Armut, Migration und nicht adäquate Landnutzung. Und da arbeiten wir immer noch an Strategien, wie man vor allem Verteilungskonflikte, das ist das größte Problem, Verteilungskonflikte im Zugang zu Land und zu Ressourcen besser lösen kann. Dann ließen sich auch wieder Probleme in der Dürreproblematik besser anpacken und wir müssten nicht die Hungerphänomene haben, die wir momentan in diesen Regionen beobachten.
Hohe Komplexität, Vernetztheit, Zielpluralität, Unschärfe und Eigendynamik kennzeichnen laut aktuellem Jahresbericht des Wissenschaftsrates die deutsche Forschungslandschaft und könnten zu einem Scheitern bei den großen gesellschaftlichen Herausforderungen führen. Wie kann da die deutsche Forschungsgemeinschaft eine bessere Abstimmung, zum Beispiel bei den Monitoringprogrammen in der Biodiversität, erreichen?
Ich denke, eine solche Abstimmung ist nur möglich, wenn die Disziplinen besser zusammenarbeiten. Und die Erkenntnis, dass das die einzige Lösung ist, die hat sich auch bei den aktuellen Ausschreibungen schon umgesetzt. Es gibt vom BMBF oder gab vom BMBF jetzt einen Call zu sozial-ökologischer Systemforschung. Das ist das, was wir vom Global Land Project aus, einem der Core Projects in Future Earth, auch schon lange empfehlen, dass man eben versucht, die verschiedenen Wissenschaftsakteure, aber auch Praxisakteure an einen Tisch zu bekommen. Das Problem, was wir da momentan noch haben, ist natürlich, dass wir keine adäquaten Methoden haben, um transdisziplinäre Forschung wirklich zu steuern. Das, was wir jetzt in den Forschungsprojekten oder Ausschreibungen haben, das sind zu kurze Projekte, die dann eben den Einbezug verschiedener Akteure nicht ermöglichen. Und ich denke, da müssen wir in der Zukunft hinkommen zu der Erkenntnis, dass Wissen eben nicht innerhalb von 3 Jahren schnell mal produziert und dann auch umgesetzt werden kann.
Beim Rückgang der Artenvielfalt von Insekten in Deutschland sprechen einige Wissenschaftler schon von einer Katastrophe. Halten Sie das für gerechtfertigt?
Also Katastrophe ist natürlich ein sehr starker Begriff. Was wir beobachten durch die zunehmende Intensivierung in den ländlichen Regionen durch, sagen wir mal, Verlust an Strukturen, das ist ein Verlust an funktionaler Diversität. Das heißt, an den Möglichkeiten auszugleichen, wenn wir eben zum Beispiel Klimawandel haben oder, sagen wir mal, verändertes Niederschlagsgeschehen. Das haben wir ja in der Vergangenheit beobachtet. Das drückt sich nicht nur in Insekten aus. Sie sprechen sicherlich das Problem der Bestäubung an, sondern eben auch in gesamten Autoregulationsmechanismen, die wir verlieren. Ob es schon katastrophal ist, ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Was ist eigentlich ein Wendepunkt, wo ein System dann völlig zusammenbricht? Aber ich denke, es ist ein kritischer Zustand erreicht, vor allem wenn wir an Bestäubungsleistungen denken. Und ich denke, wir müssen auch versuchen, einfach Instrumente zu finden, solche Verluste zumindest zu verlangsamen, aus einer funktionalen Sicht heraus. Auf der anderen Seite natürlich zu akzeptieren, dass wir Verluste in Diversität nicht völlig aufhalten können.
Soweit die Biodiversitätsforscherin Dr. Christine Fürst. Damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Dirk Darmstädter. Die CD mit dem Titel Before We Leave erschien bei Rent a Record Company.
Katie wrote a letter to her sister in Liverpool.
said I'm surrounded by socialites, floozies and other fools. There's bankers and doctors, soldiers and hustlers. With all this talk of tomorrow comes the bombings and the horror.
In zwei Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Rio, dort, wo ja im Moment das Zika-Virus wütet. Brasilien ist mit mehr als 1 Million Infizierten das am stärksten betroffene Land. Die Krankheit, die durch Stechmücken übertragen wird, geht zwar meist glimpflich aus, das Virus kann aber bei Kindern im Mutterleib schwere Hirnfehlbildungen verursachen. Deshalb haben einige Sportler sogar ihre Olympiateilnahme abgesagt. Hilfe in der Not kommt aus Lübeck. Forschern der Uni ist ein richtiger Coup gelungen. Sie haben einen Teil des Virus entschlüsselt, nämlich das sogenannte Spaltungsenzym. Hauke von Hallern berichtet.
Was aussieht wie das 3D-Modell einer fremden Galaxie, ist der Schlüssel im Kampf gegen den tückischen Zika-Virus. Er ist der Bauplan des sogenannten Spaltungsenzyms. Er zeigt, wie die einzelnen Atome angeordnet sind. Der Lübecker Professor Rolf Hilgenfeld vom Biochemischen Institut erklärt das Modell auf dem Bildschirm seines Laborcomputers.
Ja, das ist der Schlüssel, oder Sie können auch sagen, die Achillesferse des Virus, weil das Enzym eine entscheidende Rolle spielt in dem Lebenszyklus des Virus.
Das Spaltungsenzym, auch Protease genannt, sorgt dafür, dass sich das Virus vermehren kann. Außerdem greift es das menschliche Immunsystem an.
Die menschliche Zelle reagiert ja auf die Infektion durch das Zika-Virus. Die sogenannte angeborene Immunität des Menschen wird ausgeschaltet durch das Virus selbst.
Die Symptome unter anderem Kopfschmerzen, Hautausschlag und Fieber. Ziel der Forscher ist es, das Spaltungsenzym, also die Protease des Zika-Virus, auszutricksen.
Das heißt, wenn man diese Protease hemmt durch ein Medikament, dann kann das Virus sich nicht vermehren.
Unterstützt wird Hilgenfeld von einem Wissenschaftler der Universität Heidelberg. Professor Christian Klein hat einen Hemmstoff entwickelt, der das Enzym blockieren soll.
Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Schlüssel, der in ein Schloss passt. Und jetzt können wir anhand von der Struktur, ja, von dem Schlüssel mit dem Schloss drin, sagen, wie das Schloss funktioniert.
Die Forscher haben also herausgefunden, nach welchem Prinzip sich das Enzym ausschalten lässt. Der Hemmstoff, den die Wissenschaftler bisher verwenden, eignet sich aber nicht als Medikament.
Der Hemmstoff, den wir jetzt in den Händen halten, die sind sehr hilfreich, um die Funktion des Virus zu verstehen. Die sind aber leider noch weit davon entfernt, ein Arzneimittel zu sein, weil man erst sicherstellen muss, dass die den menschlichen Körper nicht schädigen, indem sie irgendwelche anderen Enzyme, zum Beispiel Verdauungsenzyme oder Enzyme, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen, dass die diese Enzyme nicht auch hemmen und auf diese Art und Weise giftig sind.
Die Forscher wollen also den Hemmstoff verbessern, indem sie die Nebenwirkungen der Moleküle reduzieren.
Das macht man so, dass man sie abwandelt, indem man bestimmte Strukturen findet oder sieht in dem Molekül, wo man weiß, ja, die sind wahrscheinlich ungünstig und müsste es dann wiederholt testen an Zellkulturen und vielleicht dann irgendwann auch an Versuchstieren und schließlich an Menschen. Aber das ist noch ein langer Weg.
10 Jahre kann es nach Meinung der Wissenschaftler noch dauern, bis ein wirksames Medikament auf den Markt kommt. Trotzdem, der Schlüssel zum Zika-Virus hat für führende Virologen weltweit eine enorme Bedeutung. Professor Christian Drosten war Mitentdecker des SARS-Virus. Er leitet das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und spricht von einem Meilenstein in der Forschung. Allerdings.
Es wird allerdings natürlich auch so sein, dass die jetzige Zika-Virus-Epidemie in Südamerika beendet sein wird, bevor überhaupt erste Schritte zur Medikamentenentwicklung abgeschlossen werden können. Und das sind natürlich jetzt Situationen, wo man nicht unbedingt ein Medikament entwickelt, wo man sich eher einen Impfstoff wünschen würde. Auch da laufen die Forschungen zu diesem Thema natürlich. Und auch da wird es möglicherweise so sein, dass einfach die Epidemie vorbei ist, bevor die Forschung eine wirkliche Anwendung von Impfstoff oder Medikament ermöglicht.
Aber Zika ähnelt noch anderen gefährlichen Viren, die der sogenannten Flavi-Familie. Dazu gehören unter anderem das Gelbfieber- und Dengue-Virus. Rolf Hilgenfeld.
Wir entwickeln diese Hemmstoffe nicht nur gegen eines dieser Viren, sondern gegen diese ganze Familie. Und ich wette gerne mit Ihnen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre es mindestens 5 weitere Ausbrüche von solchen Flaviviren geben wird. Und wenn wir dann eine gut wirkende Substanz haben, die als Medikament eingesetzt werden kann, dann sind wir schon sehr viel weiter.
Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Lübeck und Heidelberg war ein Erfolg, betont der Heidelberger Forscher Klein. Sie soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.
Weil wir sehr offen miteinander reden können, weil ich den Eindruck habe, man ist immer sehr ehrlich zueinander. Manchmal geht es auch etwas hoch her vielleicht, aber ich glaube, wir sind da auf der richtigen Wellenlänge.
Die Wissenschaftler wollen enger kooperieren, um den Virus genauer zu erforschen, erklärt Hilgenfeld.
Es geht darum, einfach dieses Virus noch besser zu charakterisieren. Weitere Angriffspunkte für mögliche Medikamente in ihrer Struktur aufzuklären. Und es geht darum, den vorhandenen Hemmstoff zu verbessern.
Jetzt genießt das Forscherteam aber erstmal den Erfolg, denn die Arbeit in den vergangenen Monaten hat viel Kraft gekostet.
Ja, weil diese 4 Monate oder 5 Monate, das war wirklich 18 bis 20 Stunden Arbeit pro Tag.
Soweit Hauke von Hallern.
There's a crack in this window, floor's covered in glass. We've come this far together, gotta get out of here fast. And there's a hole in your arm, cause there's a hole in your heart. And what's kept us together is now tearing us apart.
Viele Spielfilme wären ohne Computeranimation nicht so realistisch. Die meisten Trickfilme ohne dreidimensionale Visualisierungen kaum noch denkbar. Dazu braucht man spezielle Programme, die die Realität in Daten umrechnen und aus den Daten wiederum realitätsnahe Darstellungen komponieren. Täuschend echt, aber eben nicht echt. Forscher arbeiten daran, solche Programme auch in der Medizin einzusetzen. Dabei geht es um die realistischen Bilder, die aus den Daten einer Computertomographie herausgerechnet werden, und um die Technik, solche dreidimensionalen Bilder sogar anfassen, erfühlen zu können. Virtuelle Welten und durchsichtige Menschen stehen auch im Mittelpunkt der Arbeit im Welfenlab der Leibniz-Universität Hannover. Michael Kurt hat einen Blick in das Labor geworfen.
Wenn digital hergestellte Figuren wie Gollum in Herr der Ringe zusammen mit echten Schauspielern in einer Szene agieren sollen, werden zur Beleuchtung sogenannte Kugelpanoramen eingesetzt. Dadurch fällt es dem Kinobesucher nicht auf, dass nach dem Filmset Gollum künstlich in die Szene hineinmontiert wurde. Im Institut für Mensch-Maschine-Kommunikation der Leibniz-Universität Hannover, auch Welfen-Lab genannt, leitet Professor Franz-Erich Wolter den Bereich grafische Datenverarbeitung. Dort kennt man sich mit solchen visuellen Tricks aus und nutzt sie teilweise, um Computerbilder eines Patienten noch anschaulicher zu machen.
Man muss dreidimensionale Areale unterscheiden und sie auch mit der Hilfe von Farben unterschiedlich kennzeichnen, dass sie dem Chirurg, dem Arzt, ein Bild geben von den Innereien des Menschen an dieser Stelle.
Knochen und Organe sollen exakt voneinander getrennt, einzelne Knochensegmente isoliert betrachtet werden können. Mittlerweile gibt es beeindruckende Forschungsergebnisse, mit denen die Türen der Trickkiste zum Teil weit geöffnet werden. Zum Beispiel, wenn Sehnen oder Adern Schatten werfen sollen, damit ein plastischer Eindruck entsteht. Lichtstrahlen werden teilweise so gebrochen, dass vorher versteckte Einzelheiten sichtbar werden. Variable Blendenöffnungen und Bewegungsunschärfen, das sogenannte Cinematic Rendering, macht auch den Blick in den menschlichen Körper zu einem Erlebnis.
Man kann wirklich tolle Effekte machen, gerade auch beim Volume Rendering. Wenn man dahingegen erweitert, dass mit Streustrahlung gearbeitet wird, kann man wirklich tolle Effekte machen, inklusive Schattenwurf und Reflexion innerhalb des Gewebes. Aber da muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen, was technisch machbar ist und was tatsächlich sinnvoll ist.
Der Mathematiker Dr. Karl-Ingo Friese entwickelt am Welfenlab Visualisierungssoftware, aber nutzt dabei nicht in jedem Fall alle technisch bereits zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Auch wenn bestimmte Tricks der virtuellen Realität für Präsentationen oder als Lehrfilme einen atemberaubenden und lehrreichen Einblick in das Innere gewähren, für den arbeitenden Chirurgen kann dieses Mehr an Informationen auch ein zu viel bedeuten. Für Friese steht im Mittelpunkt, dass der Chirurg einen exakten Überblick bekommt und dass die Oberflächenstruktur möglichst so dargestellt wird, dass man mit dem Auge beispielsweise die Rauigkeit eines Knochens zu fühlen glaubt. Am Welfenlab beschreitet man mit einem taktilen Display dafür völlig neue Wege, so Professor Wolter.
Da geht es darum, tastend feine Strukturen auf Oberflächen wahrzunehmen, damit diese dem Menschen in einer angemessenen, plausiblen Weise übermittelt werden können.
Dies geschieht durch eine Software, durch die virtuell am Monitor sichtbare Oberflächen mit einem Mauscursor ertastet werden können. Auf der Maus befinden sich dazu kleine Stifte, die nahezu unsichtbar hin und her zucken. Der Mathematiker Andreas Tarnowski ist am Welfenlab für diesen Forschungsbereich zuständig.
Wenn Sie jetzt ganz genau hingucken, das sind wirklich sehr kleine Auslegungen, die bewegen sich seitlich, diese Pins. Vielleicht kann man ein bisschen mehr Licht machen, wenn Sie jetzt genau auf die Pins achten, dann wackeln die ein bisschen.
Mit dem Zeigefinger auf diesen Pins glaubt man plötzlich, die Struktur von virtuellen Oberflächen am Monitor ertasten zu können.
Wenn Sie langsam von links nach rechts einfach streichen oder von rechts nach links, dann sollten Sie jetzt irgendwie einen Eindruck spüren. Da können Sie auch so ein bisschen ruppeln, vorsichtig. Das sind jetzt unterschiedliche synthetische Oberflächen, das sind jetzt keine realen Oberflächen. Die sind jetzt rein am Computer standen, aber prinzipiell könnten wir jetzt auch reale Oberflächendaten nehmen und sie dann in so eine Darstellung übertragen.
Durch diese Software wird nicht nur einfach die Rauigkeit von Oberflächen reproduziert, es wird insbesondere berücksichtigt, wie ein Finger Rauigkeit wahrnimmt, wie unterschiedliche Rezeptoren in der Haut auf Schwingungen reagieren, wie sich die Rillenstruktur eines Fingers auf die Wahrnehmung auswirkt.
Wir haben eine spezielle Simulation, die errechnet, welche Schwingungsmuster sich im Finger erzeugen beim Überfahren dieser Oberfläche und wie Rezeptoren, die im Finger eingebettet sind, schwingen beim Überfahren einer Oberfläche. Das wäre vielleicht auch im medizinischen Bereich interessant, wenn man sagt, okay, wir wissen ja eigentlich, wie so Knochen sich anfühlt. Der erzeugt zum Beispiel auch einen gewissen Eindruck, wenn man drüber streicht, auch so ein gewisses Vibrationsmuster. Aber wenn wir da jetzt zum Beispiel irgendwie eine kleine Fissur drin haben, würde man an der Stelle eine kurzzeitige Veränderung spüren.
Parallel entwickelt Karl-Ingo Friese eine Visualisierungssoftware, mit der Teile der Hüfte realistisch, also dreidimensional betrachtet werden können, wenn man sich mit einer entsprechenden Brille vor einen 3D-Bildschirm setzt.
Es müsste es eigentlich für Sie so aussehen, wenn der Augenabstand richtig gewählt ist, dass sich die Maus auf einer Glasscheibe vor dem Modell befindet. Und dahinter können Sie jetzt diese Strukturen wirklich dreidimensional sehen. Sagen Sie selbst, es ist ein anderes Szenenverständnis, weil man sofort erkennt, die Anpassung ist nur im unteren Teil, nicht im oberen Teil. Man sieht auch zum Beispiel, dass hier der Rand der Fossa nicht gut erfasst wurde. Da ist noch ein kleines Artefakt, was man ja noch hätte korrigieren können.
Ziel seiner Forschung, eine Schablone zu entwickeln, die während einer Hüftoperation passgenau in die Gelenkpfanne eingesetzt wird, damit Fräser und Bohrer im richtigen Winkel ansetzen. Bisher wird dies vom Chirurgen wegen der kleinen Operationsöffnung oder der Muskeln, die im Weg sind, oft nur geschätzt.
Einer von denen hat gesagt, naja, die Säge hat so einen langen Schaft und ich gucke da immer schräg rüber. Und wenn ich da rüber gucke, sehe ich die gegenüberliegende Wand und die ist aus Klinkern. Und ich versuche das immer so zu machen, dass es möglichst 45 Grad zu den Fugen ist.
Durch die Software wird nun erreicht, dass eine Schablone am Bildschirm passgenau entworfen und dann mit einem 3D-Drucker hergestellt wird. Und der Forscher hat schon ein weiteres Feld im Blick. Augmented Reality, die Anreicherung der realen Welt mit virtuellen Daten. Und spätestens jetzt fühlt man sich wirklich an Science-Fiction-Filme erinnert.
Können Sie sich das so vorstellen, als würde der Patient auf dem OP-Tisch liegen, der Chirurg setzt die Brille auf, er sieht Schnittlinien, wo das Skalpell führen muss, er sieht Markierungen, wo er bohren wollte, der Chirurg sieht die Aufnahme durch die Haut des Patienten durchschimmern.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
Notizen aus der Wissenschaft.
Ulmer Biologen haben herausgefunden, dass Wüstenameisen den Heimweg zum Ameisennest rückwärts genauso zielsicher zurücklegen wie vorwärts. Die emsigen Insekten arbeiten unermüdlich und transportieren das Zehnfache ihres Eigengewichts mit Hilfe ihrer klauenartigen Mundwerkzeuge. Sind die nahrhaften Lasten besonders schwer, bevorzugen sie auf dem Weg zum Bau den Rückwärtsgang. Die Forscher konnten zudem nachweisen, dass die rückwärts laufenden Sechsbeiner eine besondere Gangart einschlagen, bei der mehr Beine am Boden bleiben als beim Vorwärtsgang. In einer zweiten Studie gelang es herauszufinden, wie die Wüstenameisen ihren Heimweg durch zielsichere Navigation finden. In einer äußerst kargen und lebensfeindlichen Landschaft wie den tunesischen Salztonebenen orientieren sie sich dabei nicht an Pheromonspuren wie viele andere Insekten. Stattdessen nehmen sie das umliegende Landschaftspanorama visuell wahr und nutzen den Stand der Sonne sowie den Polarisationsgrad des Lichts als eine Art Kompass. Beide Studien erschienen in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Journal of Experimental Biology. In Deutschland erkranken jährlich etwa 20.000 Menschen am schwarzen Hautkrebs. Durch die Entwicklung der sogenannten zielgerichteten Therapie konnten Medikamente in den letzten Jahren eine deutliche Überlebenszeitverlängerung bei Patienten bewirken. Bei einer Kombination aus zwei modernen Wirkstoffen durchschnittlich um 2 Jahre. Im Vergleich dazu erzielten Ärzte mit einer Chemotherapie nur 6 bis 9 Monate. Eine frühe Diagnose bleibt entscheidend für die erfolgreiche Behandlung. Die Entscheidung, welche der neuen Therapien für einen Patienten anzuwenden ist, kann derzeit noch nicht endgültig getroffen werden. Es gibt unterschiedliche Reaktionen bei den Wirkstoffen, die bei der Behandlungsplanung bereits berücksichtigt werden. Diese Zwischenbilanz stellte die Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München jetzt vor. Neuro- und Biopsychologen der Bochumer Ruhr-Universität konnten nachweisen, dass es bei Menschen tatsächlich ein sogenanntes Schubladendenken gibt. Messungen mit der Magnetresonanztomographie zeigen, dass bestimmte Gehirnareale dann besonders aktiv sind. In Schubladen zu denken hilft dem Gehirn, eine sich schnell und ständig ändernde Welt zu sortieren und so die Informationslast zu reduzieren. In der Kognitionswissenschaft spricht man dabei von 2 unterschiedlichen Strategien, der Ausnahme- und der Prototyp-Strategie. Beide werden von unterschiedlichen Gehirnarealen gesteuert und die Forscher vermuten, dass zwischen den Arealen ein komplexes Wechselspiel besteht. Die Ergebnisse stehen in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Behavioral Brain Research.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Joachim Hagen.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Der Schutz von Bienen ist wichtig. Sie sind Bestäuber in der Natur. Leider können ihnen aber Viren, Milben oder andere Krankheitserreger dabei gefährlich werden. Oft stehen auch Pflanzenschutzmittel im Verdacht, Bienen zu vergiften und sogar zu töten. Aber stimmt das wirklich? Am neuen Bundesinstitut für Bienenforschung in Braunschweig wollen Forscher dem in Freilandversuchen auf den Grund gehen. Mit ihren Experimenten kontrollieren sie die Angaben der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, untersuchen Wechselwirkungen verschiedener Mittel und beraten den Gesetzgeber, der im Zweifel die Zulassung der Präparate entziehen kann. Reporterin Carmen Wojcik hat die Braunschweiger Forscher bei ihren Feldversuchen begleitet.
Es summt und brummt. Tausende Bienen schwirren hier in der Luft herum. Bei einigen kann man hinten an den Beinen diese kleinen gelben Pollenhöschen erkennen. Voll bepackt klettern sie damit jetzt zurück in ihre Bienenkästen. Ein Dutzend Bienenvölker stehen hier in Reih und Glied auf dem Gelände des neuen Bundesinstituts für Bienenforschung, direkt neben einem Versuchsfeld. Erst vor ein paar Tagen haben die Forscher dort verschiedene Pflanzenschutzmittel gespritzt. Und jetzt wollen sie nachschauen, welche Auswirkungen das auf die Versuchsbienen hat. Jens Pistorius, der Institutsleiter, der öffnet jetzt ganz vorsichtig einen dieser Bienenkästen.
Ich gebe den Bienen zuerst ein kleines bisschen Rauch. Ich mache jetzt hier den Smoker an. Der Smoker ist ein Rauchbläser. Ich öffne das Volk. Wir sehen hier eine sehr schöne Brutwabe. Die flache Brut, das ist Arbeiterinnenbrut, also da, wo die weiblichen Bienen geboren werden. Und hier diese großen erhobenen Zellen, das ist Drohnenbrut. Das ist dann die Brutstätte von den deutlich größeren, etwas dickeren Männchen.
Da wimmelt es quasi ja nur so von Bienen. Und der Biologe David Torban beruhigt sie vorsichtshalber noch mal ein bisschen mit etwas Rauch aus dem Smoker und schaut sie sich ganz genau an.
Ja, die Bienen machen jetzt einen guten Eindruck. Wo wir eben auch besonders darauf achten, ist, dass mehrere Waben hier pro Zarge noch mit Brut belegt sind. Dabei muss man darauf achten, dass das Brutnest schön geschlossen ist und nicht löchrig ist. Wenn aber die Bienen geschädigt werden, dann sieht man halt meistens, dass sie dann eben lethargisch wirken, ein sehr übertriebenes Putzverhalten zeigen.
Also dass sie so ein bisschen herumtaumeln und vielleicht so verwirrten Eindruck machen.
Genau.
Wenn sie also nicht so einen gesunden und fitten Eindruck machen, wie wir das jetzt hier sehen können, dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Also dass dieses Pflanzenschutzmittel, was sie auf das Versuchsfeld ausgebracht haben, doch irgendwie eine negative Auswirkung hat.
Also wir prüfen in richtigen großen Feldversuchen bestimmte Tankmischungen. Dabei werden in der Regel ein Insektizid, also ein Mittel gegen tierische Schädlinge, in Kombination ausgebracht mit meistens ein oder zwei Mitteln gegen Pilze. Und dann kommen noch andere Komponenten oft hinzu, wie Harnstoff, sodass letztendlich manchmal 5, 6 oder 7 verschiedene Komponenten in einer Tankmischung drin sind. Und wir wollen jetzt aber untersuchen, ob eben die Kombination von mehreren Mitteln für Bienen problematisch ist in der Praxis.
Genau, weil nicht jedes Mittel wird einzeln aufs Feld gebracht. Man spart sich Zeit und Geld, wenn man als Landwirt so eine Mischung aus verschiedenen Mitteln aufs Feld bringt. Das ist die gängige Praxis.
Grundsätzlich ist es so, dass eben Wirkstoffe, die miteinander kombiniert werden, natürlich auch kombinierte Wirkungen haben können und sich die Effekte addieren oder sogar potenzieren.
David Torban steckt jetzt diese Wabe wieder zurück in den Bienenkasten und schaut sich auch den Flug der Bienen ganz genau an. Also das müssen Jahrhunderte sein, die hier rumschwirren. Wir haben heute auch herrlichen Sonnenschein. Sie schauen sich genau an, wie verhalten die sich?
Wenn reger Flugbetrieb herrscht, dann ist es erstmal ein gutes Zeichen. Da sind auch gerade zwei junge Damen, die beobachten die Flugintensität in den Flächen, das Verhalten der Bienen auf den Blüten und vom Flugloch. Wir gucken auch, ob Bienen halt möglicherweise nicht mehr reingelassen werden, wenn sie mit dem Pflanzenschutzmittel in Kontakt gekommen sind, von den Wächterbienen, also am Flugloch, abgewiesen werden.
Also wenn die auffällig sind, dann gibt es da auch Wächterbienen, die sagen, nee, du kommst hier nicht mehr rein.
Pflanzenschutzmittel haben zum Teil einen ziemlich starken Eigengeruch. Der überdeckt den Stockgeruch sozusagen der Bienen. Und diese Bienen werden dann manchmal am Flugloch nicht reingelassen halt.
Okay, also das ist jetzt bei den Bienen hier im Versuch bislang zumindest nicht der Fall. Aber Sie schauen jetzt nochmal hier vorne, wo auch die Bienen ein- und ausfliegen. Und die haben es jetzt nicht so einfach hier, wie ich sehe. Da ist noch so ein Holzkasten vorne dran mit einem Gitter oben. Und durch diese Maschen passt gerade mal eine Biene durch.
Vor dem Flugloch sind sogenannte Totenfallen installiert. Oben befindet sich drauf ein Gitter, durch das die Bienen durchfliegen können, was es ihnen aber nicht ermöglicht, dass sie tote Bienen heraustragen können. Die fallen dann immer wieder runter. Wir wollen eben verhindern, dass die Bienen die Toten wegtragen, weil wir den Totenfall eben zählen wollen.
Okay, David Torban öffnet jetzt diesen Totenfall und schaut nochmal und da, oh. Da liegen ja doch einige tote Bienen drin.
Also in diesem Volk sehen wir hier nur einen geringen Totenfall. Das ist wahrscheinlich natürlicher Totenfall, weil die Bienen an Altersschwäche sterben. Wenn eine Biene ungefähr 800 Kilometer weit geflogen ist, ist sie einfach verbraucht und verstirbt.
Also zu viel gearbeitet, überarbeitet.
Das ist also ganz normal, wenn auch Totenfall da vorne liegt. Das Zählen von Totenfall und das Beobachten der Völker geht in der Regel über eine Woche, mehrmals täglich und dann in größeren Abständen. Das Ganze machen wir in zwei Varianten. Einmal die eben erwähnte behandelte Variante. Und dazu macht man das in Versuchen immer so, dass man eine Kontrollvariante hat, in der dann kein Pflanzenschutzmittel ausgebracht wird, beziehungsweise nur Wasser gespritzt wird. Durch diesen Vergleich kann man abschätzen, ob möglicherweise geringe Effekte behandlungsbedingt sind oder nicht.
Das heißt, mehrere Wochen wird dieses Volk hier unter strenger Beobachtung stehen. Es geht also noch weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Bienen hier und anderswo noch lange fit bleiben. Denn nur gesunde Bienen sind ja auch fleißig, bestäuben unsere Pflanzen und produzieren viel süßen Honig.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wolczek berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Dirk Darmstädter. Die CD mit dem Titel Before We Leave erschien bei Rent a Record Company. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.